Wir haben alle gelernt in den Jahren, dass es ein relativ paralleler Prozess ist, dass wir sehr früh sehr viel Krankheitsaktivität haben, aber auch schon von Anfang an eine schubunabhängige Progression leider erleben müssen. Und deswegen müssen diese Therapien sicherlich beides gleichzeitig denken. Und wir müssen einfach schon sehr früh in die Progression hinter der Bluthirnschranke auch gestoppt werden.
Das war die Stimme unseres heutigen Gastes, Herr Privatdozent Joachim Haffler aus München. Mit ihm spreche ich heute zum Thema, was ist in der Pipeline bei der Multiplen Sklerose, neue Therapieverfahren. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Roche Nervennahrung Podcast, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. In diesem Podcast sprechen mein Kollege Professor Matthias Meurer aus Würzburg und ich zweiwöchentlich im Wechsel zu interessanten und aktuellen Themen der Neurologie. Mein heutiger Gast ist, wie gesagt, Herr Privatdozent Joachim Haffler aus München. Er ist dort Oberarzt am Institut für klinische Neuroimmunologie der Ludwigs-Maximilians-Universität. Eingeladen habe ich ihn zum Thema, was sind neue therapeutische Verfahren, Entwicklungen im Bereich der Multiplen Sklerose. Die Multiple Sklerose hat sich in den letzten Jahren hier immer eine Vorreiterrolle dargestellt und wir haben in anderen Gebieten immer von der Multiple Sklerose lernen können. Und damit ist das natürlich auch für uns alle Neurologinnen und Neurologen sehr interessant. Ich freue mich sehr darüber, ihn heute zu Gast zu haben. Ja, herzlich willkommen Joachim, schön, dass du da bist.
Ja, danke. Es ist super, dass ich da sein darf und eine große Ehre.
Wir wollen ja heute mal nochmal in die MS-Landschaft schauen und was sich da so therapeutisch noch tun kann, in vielleicht auch den nächsten 10, 20 Jahren, aber vielleicht auch die nähere Zukunft. Wenn du jetzt letztendlich mal die aktuelle Therapielandschaft anguckst, was braucht es denn da überhaupt noch?
Das ist eine prima Frage, weil man könnte ja behaupten, dass wir ganz gut aufgestellt sind. Wir haben die letzten Jahre extrem viele und gute, effektive Therapien dazu bekommen und können ja eigentlich behaupten, dass wir Schübe gut verhindern können. Da sind wir wirklich gut aufgestellt und da können wir echt unseren Patientinnen und Patienten wirklich was anbieten. Wo wir noch so unsere Schwächen haben, und das kann man in den letzten Jahren ja auch sehen, ist, dass wir bei der progredienten Multiplen Sklerose dann noch eine große Lücke haben. Wir können die behandeln, aber meistens nur, wenn auch noch Krankheitsaktivität dann auch noch begleitend da ist. Und deswegen ist das sicherlich eine Flanke, die wir haben und die aber über die Jahre jetzt auch mehr und mehr adressiert wird in der Wissenschaft und da sicherlich auch die richtigen Antworten in der Zukunft kommen werden.
Jetzt hast du ja schon eine gewisse Lücke aufgezeigt, aber wir haben ja so viele Therapien. Was müssen wir denn da als Ziel dann vielleicht sehen oder Target auf Neudeutsch?
Also der Punkt ist, dass wir momentan, also wenn wir Krankheitsaktivität haben, dann können wir die adressieren, indem wir sozusagen die Peripherie, die B- und die T-Zelle, die dann autoreaktiv aktiviert ist, dass wir die depletieren oder wegnehmen oder einsperren und dann kommt es eben nicht zur Krankheitsaktivität. Die Progression, also die Verschlechterung der MS-Patienten, die wird ja wahrscheinlich hauptsächlich getrieben durch Vorgänge, die hinter der Bluthirnschranke sind, das heißt, die innerhalb des ZNS stattfindet. Das sind dann zum Beispiel kortikale Läsionen, das können solche B-Zell-Follikel sein, die sich da vor einer Therapie in der Peripherie völlig verstecken. Und es können natürlich auch andere Zellgruppen sein, wie zum Beispiel die proinflammatorisch aktivierte Mikroglia, die innerhalb des ZNS völlig unbeeinträchtigt oder unbeeinflusst ist von der Therapie, die wir draußen machen. Und insofern muss das Ziel sein, dass wir die Therapie wirklich anders Geschehen hinanbringen, dass wir da also die Therapie da haben, wo die Musik spielt. Und deswegen brauchen wir Medikamente, die hinter der Bluthirnschranke dann eben auch wirken.
Und jetzt auch wieder einmal durch die neuen Leitlinien oder McDonald-Kriterien besser gesagt, wenn wir die Diagnose ja noch viel früher stellen, spielt die Progression dann trotzdem eine Rolle?
Ja, absolut. Also dieses ganze Konzept, dass wir erstmal nur die Schübe behandeln und später uns um die Progression kümmern können, das ist tatsächlich mittlerweile verlassen. Also ich glaube, wir haben alle gelernt in den Jahren, dass das ein relativ paralleler Prozess ist, dass wir sehr früh sehr viel Krankheitsaktivität haben, aber auch schon von Anfang an eine schubunabhängige Progression leider erleben müssen. Und deswegen müssen diese Therapien sicherlich beides gleichzeitig denken. Und wir müssen einfach schon sehr früh tatsächlich dazu mitwirken mit der Therapie, dass eben die Progression hinter der Bluthirnschranke auch gestoppt wird.
Und letztendlich sind da natürlich einige Therapieprinzipien auf dem Weg. Was ist da aus deiner Sicht vielleicht als nächstes dann schon zur Verfügung? Kannst du so einen kurzen Überblick über die klinische Studienlandschaft geben? Und dann können wir natürlich dann noch bei den einzelnen Substanzen oder Prinzipien auch ein bisschen in die Tiefe gehen.
Ja, also es ist tatsächlich, wir wollen ja so ein bisschen über die Pipelines sprechen. Ja, da gibt es natürlich immer unterschiedlichste Phasen. Wenn wir jetzt mal von dem Nächsten anfangen, was uns hoffentlich bald zur Verfügung steht, dann müssen wir absolut über die Bruton-Tyrosin-Kinase-Inhibitoren sprechen. Das ist ja eine Substanzklasse, die in den letzten Jahren uns über die Kongresse und über die Studienlandschaft sehr eng begleitet hat und wir mehrere Substanzen in diesem Bereich haben, die sozusagen in die Entwicklung gegangen sind. Das ist auch eine extrem interessante, also die BTK-Inhibitoren sind eine extrem interessante Therapie, weil diese Bruton-Tyrosin-Kinase, die ist ja extrem wichtig in genau diesem Prozess, der die Progression wahrscheinlich eben auch mit vorantreibt, nämlich in dieser Aktivierung der proinflammatorischen B-Zelle und eben auch in der Aktivierung der auch im ZNS-residenten Mikroglia, die dann proinflammatorisch aktiviert wird. Und insofern ist es natürlich eine extrem gute Idee, diesen Prozess zu stoppen und damit eben die Progression eben auch zu hemmen. Und da ist es eben so, dass wir eigentlich eine erste Substanz hatte, die schon sehr weit in der Entwicklung war und die eigentlich die erste Phase-3-Studie durchgeführt hat, das war das Evobrutinib. Da war es nur so, dass in dieser Studie tatsächlich, die aber mit schubförmiger Multipler Sklerose gemacht war, wir praktisch keinen Vorteil gesehen haben im Vergleich zur Vergleichsgruppe. Das war Teriflunomid. Das
heißt, was aber auch überraschend gut war, muss man sagen.
Überraschend und unerwartet gut war, was ja auch ein gutes Zeichen ist. Aber für diese Substanz hat es eben bedeutet, dass das primäre Ziel dieser Studie nicht erreicht wurde und dann eben diese Entwicklung auch gestoppt wurde. Oder sagen wir es mal andersrum, das zeigt aber auch, dass es offensichtlich so ist, dass diese vielen BTKIs, die gerade untersucht werden, auch unterschiedlich wirken. Das heißt, offensichtlich haben die eine unterschiedliche Spezifität, was eben die Target-Effekte sozusagen betrifft, aber eben auch, wie gut die Dosierung gewählt ist und wie gut die auch über die Blut-Hirn-Schranke gehen können und dann auch wirklich hinter der Blut-Hirn-Schranke wirken können. Und deswegen ist die große Hoffnung, dass eben andere BTKIs da besser performen. Und da ist eben jetzt die Nummer 2, die untersucht wurde, die jetzt die ersten Ergebnisse vorgestellt ist, Tolibrutinib. Das ist jetzt auch nicht mehr ganz neu. Da wurden also bei der letzten ECTRIMS schon, also 2024, die ersten Daten zur schubförmigen, aber auch zur sekundär progredienten multiplen Sklerose. Und das ist ganz interessant, weil es ist eine nicht aktive sekundär progrediente multiple Sklerose vorgestellt. Und was man da eben sieht, dass es auf die Schubrate wiederum nicht besser ist. Also das ist eigentlich genau gleich. Aber man sieht in beiden Kohorten, nämlich der schubförmigen MS, aber auch bei der SPMS, sieht man so eine ungefähr 30-prozentige Reduktion des Risikos, eine Confirmed Disability Worsening zu haben. Das ist natürlich ein sensationales Ergebnis, weil sowas haben wir eigentlich noch nicht gesehen. Und insofern freuen wir uns da auf noch mehr Daten und dann natürlich auch die Publikation und dann natürlich auch eine hoffentlich stattfindende Zulassung für diese Gruppe, wo wir ja noch nichts haben.
Es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille. Was ist die andere? Also Nebenwirkungsspektrum. Ja.
Genau, also das ist natürlich, wir hoffen natürlich jetzt, dass also erstmal, dass die Wirksamkeit sich so bestätigt, wie wir es jetzt gesehen haben. Es gab jetzt bei der letzten ACTRIMS jetzt vor wenigen Monaten, da war ich jetzt nicht da, aber ich habe es im Online mir angeguckt teilweise und da gab es eine Präsentation, dass unsere Vorstellung wäre, dass diese BTK-Inhibitoren genau auf diese Mikroglia-Aktivierung auch wirkt und das können wir im MRT ja messen, so ein bisschen mit diesen sogenannten paramagnetischen Rim-Läsionen und da hat man eben auch gesehen, dass je mehr, also zumindest habe ich dieses den Slides entnommen, je mehr diese Patienten solche paramagnetischen Rimmläsionen hatten, umso mehr haben die dann wirklich auch angesprochen auf diese Therapie, was schon gut dazu passt zu dieser Idee, die wir von dem ganzen BTK-Inhibitoren-Konzept haben. Jetzt ist aber das Problem, wie du sagst, das ist natürlich nichts, das ist umsonst im Leben. Je effektiver wir behandeln, umso kommt immer irgendwas um die Ecke. Und grundsätzlich sind wir natürlich auch schon Kummer gewohnt mit unseren Therapien und haben uns auch ganz gut eingestellt auf dieses Monitoring, auf das richtige, die richtige Auswahl der Patienten auch, die halt entsprechend wenig Komorbiditäten haben. Also da sind wir ja ganz, ganz gut drin. Aber
man muss ja auch sagen, die Erkrankung ist ja auch ein großes Risiko. Also das vergessen wir immer so ein bisschen. Wie ist denn das Erkrankungsrisiko? Aber erzähl weiter.
Absolut, ja, ich bin da ganz bei dir. Ich meine, als Gesunder würde man jetzt auch kein BTK-Inhibitor einfach mal nehmen. Das ist schon richtig. Aber es ist natürlich so, wir dürfen natürlich auch nicht mehr Schaden als Nutzen. Und deswegen müssen wir ganz genau darauf achten, wie solche Ergebnisse tatsächlich dann auch sind. Ein Thema, und das muss man hier einfach erwähnen, ist die Lebertoxizität in den Studien. Die hat schon während die Studien gelaufen sind, war das dann schon so, dass man einmal umstellen musste, nämlich auf ein viel intensiveres Monitoring. Das wurde dann auf wöchentlich umgestellt, weil man eben gesehen hat, dass es vor allem in den ersten 90 Tagen, in den ersten 3 Monaten zu Leberwert-Transaminasenerhöhungen kommen kann. Und die sind jetzt auch nicht nur so ein bisschen, wie man es auch schon wieder kennt aus verschiedenen anderen Substanzen, sondern die können teilweise bis zu 20-fach Upper Limit of Normal sein, also richtig hohe Transaminasenerhöhungen. In der Studienprogramm vom Tolipropanem ist sogar eine Lebertransplantation notwendig geworden, die dann leider eben auch fatal verlaufen ist. Das Patient ist leider verstorben, trotz der Transplantation. Das heißt, das zeigt uns schon, wir müssen auf diese Substanzklasse schon auch aufpassen im Alltag.
Also hoffnungsvoll, aber wie du schon sagst, wieder mal die 2 Seiten der Medaille. Natürlich kommt da noch eine ganze Reihe weiterer Substanzen, Fenebrutinib und so weiter. Also da wird sich viel tun auf dem Feld der BTKIs, wenn wir uns jetzt noch so ein bisschen weiter in den experimentellen Bereich bewegen. Jetzt ist alles immer so B-Zell-lastig, die B-Zelle. Früher haben wir immer gesagt, die B-Zelle spielt überhaupt keine Rolle. Gibt es denn auch was mal wieder für T-Zellen oder ein anderes Konzept?
Ja, also jetzt hätte ich eigentlich ganz gern noch gesagt, von der Pipeline her, die B-Zelle wird noch weiter erforscht. Ja, genau, weil im Prinzip, also wir können natürlich auch versuchen, was ich ganz smart finde, dass man das Problem an einer Antikörper gegen die B-Zelle ist ja, dass das nicht ins Gehirn kommt. Das heißt, man kann sowas wie ein Brain Shuttle benutzen, sozusagen, um das dann auch wirklich dahin zu bringen. Das heißt, selbst wenn man jetzt wollte, dass man sich mehr um die T-Zelle kümmert, ich glaube, die B-Zelle bleibt im Fokus, das will ich damit sagen. Gut. Aber es ist auch so, dass wir auch die T-Zelle immer mehr auch wieder zurückholen in den Blick, weil wir noch andere Ideen haben, was man adressieren kann. Da gibt es zum Beispiel die KT-Zelltherapie, die praktisch uns überrollt, gerade in der Neuroimmunologie, würde ich jetzt mal sagen, aber natürlich auch in vielen anderen Bereichen. Ein extrem spannendes Konzept, da gab es ja auch schon mal einen Podcast dazu zur KT-Zelltherapie und das ist natürlich etwas, was extrem attraktiv ist für uns zu denken, weil so eine T-Zelle im Vergleich zu einem Antikörper sehr leicht die Blut-Hirn-Schranke überwinden kann und dann eben genau da wirken kann, wo wir sozusagen die Zelle auch haben wollen. Jetzt ist es, je länger ich drüber rede, natürlich wieder ein Konzept, was gegen die B-Zelle gerichtet ist. Aber du versuchst alles, genau. Nein, aber es macht zumindest jetzt mal eine T-Zelle. Also so weit komme ich dir schon entgegen. Aber das ist trotzdem ein extrem interessantes Konzept, weil wir diese über diesen K-Rezeptor, also den Chimären-Antigen-Rezeptor, können wir so designen, also der wird so designt, dass man ihn zum Beispiel ganz spezifisch gegen CD19 wirken lassen kann und dann eben hinter der Blut-Hirn-Schranke. Und es ist eben so, dass das natürlich jetzt auch keine Zuckerpille ist, wieder mit der zweiten Seite. Das ist natürlich ein extrem großer Eingriff in die Gesundheit unserer Patientinnen und Patienten. Allerdings wie ich finde, dann doch vielversprechender. Und das zeigt ja auch das Studienprogramm, was da jetzt eben gerade losgeht, vor allem auch für die progrediente Multiple Sklerose, aber eben auch für die therapierefraktäre schubförmige Multiple Sklerose.
Aber ist es der richtige Bereich? Würdest du sagen, tatsächlich die progredienten Verlaufsformen, da müssen wir hin mit der KTE-Zelle?
Wir wollen es natürlich gerne, also wir wünschen uns das. Es ist halt ein schwieriges Feld. Also ich bin extrem dankbar den Firmen, dass sie sich dahin wagen. Sagen wir so, ob das der richtige Bereich wird, wird man dann wieder sehen in den Studienergebnissen, die dann in 2-3 Jahren wahrscheinlich publiziert werden. Aber wenn wir es nicht machen würden, wäre es extrem schade. Deswegen, ich glaube, leichter ist natürlich die therapierefraktäre schubförmige MS zu adressieren damit, aber ich bin trotzdem froh, dass sich die Firmen es trauen, gegen die progrediente MS das einzusetzen.
Ja, du sagtest schon, die zweite Seite der Medaille, was gibt's denn da so?
Also die KT-Zelle ist ja eine Zelle, die wird praktisch mit einem, die wird genmodifiziert und dann wird sie vermehrt und wird dem Patienten zurückgegeben. Und dann ist es so, dass in den ersten Tagen, nachdem man die wieder dem Patienten zurückgibt, innerhalb des Körpers sich stark vermehrt. Und dann kommt es natürlich zu, dann habe ich sehr viele solche KT-Zellen in mir und die finden ihr Ziel und tun ihren Job, also zum Beispiel führen zu einer Depletion von CD19 tragenden B-Zellen zum Beispiel. Und es gibt tatsächlich hier neurologische Nebenwirkungen, die können sehr spät eintreten, die können sehr, sehr schwer sein. Da braucht man ein gutes Team, was die wirklich monitoren, die Patienten über Wochen und Monate. Und ganz akut eben auch ein Zytokin-Release-Syndrom, was tatsächlich auch gut ein schweres Krankheitsbild auslösen kann. Da können wir froh sein, dass eben schon KT-Zell-Erfahrung in den Kliniken ist. Dies kommt aus der Hämato-Onkologie. Die können uns da helfen, uns Neurologen uns mal zeigen, wie richtige Ärzte sozusagen sowas dann handeln. Und ich glaube, da können wir als Neurologen ganz viel lernen, aber wir werden da ganz schnell besser werden.
Ja, und auf der anderen Seite können die aber auch ein bisschen was von uns lernen, glaube ich. Wenn es dann um die Nebenwirkungen geht, dann sind wir dann doch wieder mit dabei und auf dem Plan. Ganz spannende Sache fand ich auch bei einem anderen B-Zell-Target, BCMA, müssen wir jetzt gar nicht ins Detail eingehen, gab es ja auch Parkinsonoide, also bleibende Bewegungsstörung. Ja. Es ist ein sehr, sehr breites Spektrum, aber die Plattform an sich, muss man sagen, ist hochspannend und ja, bietet so viel Raum für Entwicklung. Also das wird uns sicherlich begleiten, auch in der MS natürlich begleiten. Gibt es noch jetzt T-Zell-basierte Therapien? Ja.
Also es ist so, es ein ganz interessanter Ansatz ist also eine co-stimulatorische Signalmechanismus. Das ist ein CD40-Liganden-co-stimulatorischer Mechanismus, der eben auch proinflammatorisch wirkt. Und dieses CD40-Ligand sozusagen, das kann der kann auch auf T-Zellen sozusagen exprimiert werden, kann aber auch auf B-Zellen exprimiert werden.
Verdammt, na gut.
Ja, aber wir hätten hier jetzt sozusagen die Möglichkeit, auch mal über die T-Zelle zu sprechen. Wir haben, es wird hier untersucht, das Frexalimab ist jetzt mittlerweile in einer Phase 3-Studie, nachdem die Phase 2-Studie erfolgreich abgeschlossen wurde, ist deswegen interessant, weil diese CD40-Ligand Interaktion oder Co-Stimulation einerseits wichtig ist für die Ausdifferenzierung und Migration von B- und T-Zellen, ist aber auch wichtig für die proinflammatorische aktivierte Mikroglia im ZNS. Und insofern hätte man jetzt die Möglichkeit, diesen Prozess, diese proinflammatorische Stimulation zu bremsen, ohne zu depletieren. Und das ist natürlich etwas, was uns sehr attraktiv vorkommt, weil ohne Depletion würden wir davon ausgehen, dass wir auch weniger infektiöse Nebenwirkungen haben und so weiter. Das heißt, das ist etwas, was sehr, sehr spannend ist. Und da wird natürlich dann die Studienergebnisse zeigen, ob das dann so gut funktioniert, wie wir es uns vorstellen. Aber die Phase-2-Studiendaten waren tatsächlich vielversprechend.
Dann war ja in den letzten Jahren auch durch viele groß angelegte Studien jetzt wirklich mal klar geworden, dass EBV doch eine herausragende Rolle wahrscheinlich bei der MS-Pathogenese spielt, auch vielleicht die Pathogenese ohne EBV gar nicht möglich ist. Wie siehst du es da? Sollten wir da jetzt alle impfen? Wenn wir eine Impfung hätten, gibt es da andere Möglichkeiten oder Wege, wie wir vielleicht diesen Part auch noch angehen?
Also als ob wir uns abgesprochen hätten, war es eine perfekte Überleitung, weil ja auch die CD40-Ligand-Co-Stimulation ein Effekt ist der EBV-Infektion zum Beispiel. Das heißt, es scheint ja so zu sein, dass die Epstein-Barr-Virus-Infektion zumindest in der ganzen Pathogenese der MS eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und die große Frage, die sich jetzt stellt, nachdem wir alle akzeptiert haben, dass es hier ein zentraler Bestandteil ist, ist es wirklich ein einmaliger Trigger des Ganzen oder ist es ein stetiger Antreiber der Erkrankung? Und ich glaube, das ist etwas, was noch nicht so ganz klar ist, zumindest ist mir noch nicht so ganz klar. Und ich glaube, wir wissen mittlerweile, dass also die EBV verschuldete infektiöse Mononukleose ist, je später man die hat im Leben, umso schlimmer ist er als Risikofaktor. Und insofern kann man ja schon behaupten, dass es auf jeden Fall Sinn machen würde, diese infektiöse Mononukleose zu verhindern. Jetzt ist es so, ich glaube, es ist jetzt nicht so ganz einfach und du hast gefragt, sollen wir alle impfen oder behandeln oder wie auch immer. Ich glaube, wir müssten ja nur Kinder impfen, weil das höchste Risiko, sich dran anzustecken mit dem Epstein-Barr-Virus, ist wahrscheinlich im Jugendalter, also auf jeden Fall vor 18. Und das heißt, man müsste Kinder, Jugendliche impfen. Und um jetzt da alle zu impfen, um eine MS zu verhindern, das erscheint mir gerade noch so ein bisschen weit weg, auch wenn das tatsächlich untersucht wird. Aber ich glaube, jeder, der sich mal so erinnert, was man so an infektiöser Mononukleose haben kann und wie schmerzhaft das ist, und man kann irgendwie wochenlang nichts Richtiges essen. Ich finde, allein diese Erkrankung lohnt sich doch schon zu verhindern. Und das wäre schon etwas, was man ganz gut, glaube ich, auch adressieren könnte. Und wenn dann als Nebeneffekt die MS noch ausradiert wird, dann sind wir ja auch zufrieden. Also insofern finde ich dieses Entwicklungsprogramm für eine EBV-Impfung hervorragend, dass das läuft. Es gibt ja erste Hochrechnungen, was man da so machen müsste an Studienprogrammen.
Man ist ja mal nah an der Ursache dran. Also.
Ja, super. Also es ist wirklich extrem spannend. Die Frage ist so ein bisschen, wie man das wirklich untersuchen kann. Also dass man sagt, ich impfe jetzt und sehe dann in 10, 20 Jahren, dass ich vielleicht meine Prävalenz der MS dann sinkt oder so. Das finde ich ja schon eine spannende Frage. Und wie groß muss so eine Studie sein? Wahrscheinlich, also für mich wahrscheinlicher klingt, dass man einfach sagt, diese Erkrankung ist an sich so schlecht, so schlimm, diese EBV, infektiöse Mononukleose, dafür lohnt sich auch so eine Entwicklung und alles andere ist, wird die Zeit dann zeigen, aber ich finde es total gut, dass es grundsätzlich gemacht wird. Es ist aber nicht so, dass wir nur in die Richtung denken sollten, weil wir haben ja extrem viele Menschen auf der Welt, die sind nun mal halt schon EBV-positiv, ja. Und denen müssen wir, glaube ich, auch was anbieten, weil wir eben wissen, dass das ein wichtiger Faktor ist. Und da kommt die KT-Zelle dann auch wieder ins Spiel, weil gibt jetzt auch schon Ansätze, dass man eine KT-Zelle so designt, dass sie also diese Zellen, die den Epstein-Barr-Virus dann immer in sich tragen, ein Leben lang.
Das sind dann die KART-Zellen.
Genau, richtig. Und das ist natürlich extrem spannend, da dann eben vielleicht auch so eine Eradikation der EBV-tragenden Zellen zu erreichen und damit einen möglichen Treiber der Behinderungsprogression dann eben auch sozusagen dann auszuradieren.
Zum Schluss nochmal ein bisschen, möchte ich nicht nur aus der Reserve locken. Jetzt kommt noch was Gemeines ein bisschen. Wie sieht es denn mit Remyelinisierung, ZNS-Regeneration aus? Vieles probiert im Tierversuch, gar nicht so schlecht, aber so wenig angekommen. Vielleicht für die Optikusneuropathie, die da auch nahe liegt, etwas mehr Hoffnung?
Ich weiß, du fragst es, weil du ja auch spürst, dass deine Oligodendrozyten-Progenitorzellen langsam nachlassen.
Absolut.
Das ist ja leider ein Faktum, dass wir ein wunderbares System im Gehirn haben mit diesen OPCs, die eigentlich über Netzwerke miteinander verbunden sind und uns jederzeit zur Verfügung stehen, also dem Gehirn zur Verfügung stehen, um wieder sich in Oligodendrozyten zu aktivieren zu lassen, um dann eben zu remyelinisieren. Und dieser Prozess, also um das jetzt ernsthaft zu machen, von OPCs hin zu Oligodendrozyten, die dann auch wieder eine Remyelinisierung machen könnten, da gibt es ganz, ganz viele Ansätze, diesen Prozess zu steuern, zu beeinflussen und zu stärken. Jetzt muss man ehrlicherweise aber auch sagen, dass man sich bislang da etwas die Zähne ausgebissen hat an diesem Prozess, obwohl man gedacht hat, man hat doch genau die richtigen Stellschrauben schon gefunden, angesprochen, also zum Beispiel Opizinumab, also eine Substanz, die gegen Antilingo gerichtet war, was genau da eigentlich hätte wirken sollen. Und es wurde auch perfekt untersucht, weil mein Lieblingshobby, nämlich das OCT, da auch eine Rolle gespielt hat. Aber leider war diese Studie eben dann negativ und man konnte diese vermehrte Remyelinisierung nicht zeigen. Jetzt ist einfach die große Frage, an was liegt es? Liegt es daran, dass also je älter die MS-Patientinnen und Patienten werden, eben diese Kapazität dann zur Remyelinisierung doch abnimmt und man hätte das bei ganz jungen Patienten machen müssen? Das könnte sein, dass wir also sehr viel früher da einsteigen müssen. Liegt sicherlich auch daran, dass man eben noch sehr gesunde Patienten nehmen muss, also die halt auch noch die Kapazität haben zu remyelinisieren, weil wenn das Myelin mal weg ist und der Axon am Sterben ist, dann ist es natürlich sehr schwer da, überhaupt die Mitochondrien und alle wieder in Gang zu kriegen, damit dann auch wirklich da was passiert. Deswegen, ich glaube, da müssen wir einfach noch sehr viel lernen. Es ist auch so, dass auch andere Ansätze, wie zum Beispiel eine hervorragend gemachte Studie mit dem Simvastatin, die ja auch letztes Jahr dann gezeigt wurde, über viele Jahre in England, von den Neurologen selbst durchgeführt, wirklich eine höchst interessante Studie, muss ich sagen, auch basierend auf guten Vordaten, aber jetzt in der großen Phase-3-Studie sozusagen dann keinen Effekt zeigen konnte, was die Remyelinisierung angeht. Ich glaube also, wir müssen da noch ein bisschen gucken. Es gibt schon immer wieder so Substanzen, wo man das Gefühl hat, da könnte sich was tun. Das sind dann zum Beispiel irgendwelche Natriumkanalblocker oder vielleicht auch das 4-Aminopyridin, was dann mal überlegt wird, wo man dann einen positiven Effekt sieht, wo man genau so ein bisschen Remyelinisierung zeigen kann. Aber den durchschlagenden Effekt haben wir, glaube ich, momentan da noch nicht. Wobei ich es auch wiederum extrem schade fände, wenn sich da alle jetzt aus den Thema rausziehen, weil ich glaube, da steckt noch ganz viel Potenzial drin.
Und damit nähern wir uns auch der Zielgeraden. Joachim, vielen Dank für den fantastischen Überblick. Ich denke, ich habe heute auch nochmal was mitgelernt. Vielen Dank und schön, dass du da warst.
Ja, nochmal danke, dass ich eingeladen war.
Sehr gerne. Tschüss.
Ciao.
Das war also eine weitere Episode des Roche Nervennahrung Podcast. Danke nochmal an Privatdozent Joachim Havler. Sie finden unseren Podcast auf allen gängigen Plattformen wie beispielsweise Apple, Spotify, aber ebenfalls auf dem Roche-Fachportal. Wir freuen uns sehr über eine positive Bewertung, wenn Sie eine dalassen wollen. Wir sind dann in circa 2 Wochen wieder da. Dann wie gesagt mit meinem Kollegen Professor Meurer aus Würzburg. Vielen Dank und tschüss.